Ja, eigentlich habe ich gedacht, ich könnte mich heute auch mal setzen, so dass wir alle auf einem Niveau sind, aber ich bleibe jetzt trotzdem mal stehen. Der Stefan hat gefragt, ja, was ist das Thema? Ich weiß nicht, ob ich das in dieser einen WhatsApp hatte ich das wahrscheinlich dann vergessen zu schreiben. Aber kommt irgendjemandem der Text bekannt vor? Ja, ne? Ist ein bekannter, toller Text. Und kann sich irgendjemand daran erinnern, dass ich da vor 2,5, 3 Jahren drüber gepredigt habe? Nee, ne? Sowas ist auch schwierig. Aber das war tatsächlich so. Und damals lautete die Überschrift der Predigt: Eine neue Perspektive verleiht Zuversicht. Eine neue Perspektive verleiht Zuversicht. Und wir alle kennen das. Ich glaube ganz, ganz sicher, dass wir das alle kennen, dass es Situationen im Leben gibt, in denen man total entmutigt ist, in denen man am liebsten resignieren würde. Da liegen dann Dinge auf unserem Leben wie so eine Last, und die Folge ist dann häufig auch nicht nur, dass man diese Last spürt, sondern auch, dass man die Perspektive verliert. Die Perspektive fürs Leben. Und gleichzeitig manchmal auch den Blick für die Realität, die oft nicht ganz so schlimm ist, wie wir sie unter so einer Belastung wahrnehmen. Und trotzdem sind wir dann in solchen Phasen entmutigt, wir sind traurig und wir fragen uns oft, warum gerade ich? Wieso muss das mir passieren? Warum ist alles so schwer? Und wenn ihr das so nicht kennt, dieses Gefühl, dann besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass sich das in unserem Leben mal so ja, ergibt, dass wir so traurig und so deprimiert und so entmutigt sind. Und ihr wisst ja, dass ich jemand bin, der ein offenes Buch ist und über das spricht, was ihn bewegt. Und ich kann euch verraten, dass ich eine Predigt geschrieben habe, die auch fertig war und die ich eigentlich heute halten wollte. In der ich mir Luft machen wollte über das, was mich gerade belastet. Und diese Predigt liegt zu Hause, die habe ich heute Morgen nicht mitgebracht, weil ich mich selber zwingen musste, das zu tun, was ich gerade versuche zu predigen, die Perspektive nicht zu verlieren. Und deshalb ganz ehrlich und offen, ich persönlich kämpfe gerade beziehungsweise schon länger um die richtige Perspektive in meinem Leben oder auch in meinem Dienst. Und ich kämpfe öfter auch darum, nicht aufzugeben. Ich habe das Anfang des Jahres mal gesagt, stand ich hier vorne und habe euch erzählt, wie sehr wir in unserer Familie oder als Ehepaar uns gerade als attackiert empfinden. Und damals war der Krebs von Carola noch gar kein Thema. Da wussten wir noch nicht, dass diese Geschichte mit dem Tumor kommt. Und nicht selten ist die Visitenkarte, die der Teufel zurücklässt, nachdem er uns besucht hat, Entmutigung, Perspektivlosigkeit, Traurigkeit. Es lohnt sich doch nicht. Es bringt doch alles nichts. Und als Erfinder und auch als Vater der Lüge, sagt Johannes 8, hat der Teufel tatsächlich Spaß daran, dafür zu sorgen, dass wir als Erlöste unerlöst leben. Das wünscht er sich. Und da spielt das Alter keine Rolle. Das ist bei jungen Christen genauso wie bei den Seniorenchristen. Am liebsten hätte er, dass wir als Erlöste unerlöst leben, dass wir uns verstricken, dass wir die Perspektive verlieren, dass wir so entmutigt sind, dass wir sagen, es hat alles keinen Zweck und dass wir aufgeben. Am besten den Glauben. Und nicht nur den Dienst, sondern dass wir komplett resignieren. Und als ich nachgedacht habe über meinen persönlichen Frust und die Entmutigung, die ich selber empfinde, fiel mir ein, dass ich im Laufe der Jahre, seitdem wir wieder zurück sind in Dabringhausen, das sind ja jetzt schon über 3 Jahre, dass ich sehr, sehr viel gesagt habe und sehr, sehr viel gepredigt habe, was ermutigen sollte und was herausfordern sollte. Also viele der Predigten, die ich gehalten habe, waren herausfordernd, ja, aber auch ermutigend, die Dinge zu sehen und auch in den Angriff zu nehmen, die eine neue Perspektive schaffen. Dass wir als Gemeinde, als kleine Gemeinde, die Perspektive nicht verlieren, warum wir existieren, für wen wir eigentlich leben. Und wir haben manch positive Entwicklung wirklich erlebt in den letzten Jahren. Und trotzdem, ja, kommt man immer wieder an den Punkt, als jemand, der dann auch mitleitet, dass man sich mehr erhofft hätte. Das ist jetzt einfach nur so ein ehrliches Zeugnis, ne? Das ist jetzt einfach nur eine Schilderung meines Kampfes. Aber es ist tatsächlich Tatsache, dass nicht nur ich in einem geistlichen Kampf stehe, sondern wir alle stehen in einem geistlichen Kampf. Die Bibel lässt überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass jeder von uns, wenn er glaubt, in einem Kampf steht, wo Mächte und Finsternis versuchen, manches mühsam zu machen. Und ich habe diese Predigt, die ich jetzt heute ein klein wenig anders halte, Ende 20 oder Anfang 21 gehalten, zu diesem Text vom Propheten Sacharja. Und der Sacharja war ein Zeitgenosse von Haggai und beide bekommen den Auftrag von Gott, dem Volk in Jerusalem wieder neuen Mut zu machen, sich wieder neu auszurichten und den Blick wieder scharf zu stellen, das Ziel zu fokussieren, um den Tempel nach dem Exil, nach der Zeit der Gefangenschaft wieder aufzubauen. Das war der Job von Sacharja und der Job von Haggai. Und ich glaube, dass das, was damals wahr war, für uns heute genauso wahr ist. Dass wir diese immer wieder neue Ausrichtung, immer wieder Mut brauchen, den Blick wieder scharf stellen, das Ziel fokussieren, um einfach weiter zu dienen, Jesus zu dienen und Jesus groß zu machen. Aber der Sacharja, der hatte mit Widrigkeiten, mit Opposition zu kämpfen, der hat auch ein Volk gehabt, das ein bisschen störrisch war und das müde und mutlos war. Und ich kann das verstehen, weil die allermeisten Menschen, die haben nach dieser Zeit des Exils einfach nur noch die Steine gesehen und den Staub, den sie verursacht haben, als sie die Steine behauen haben. Das war eine frustrierende Situation. Für die Menschen damals, die haben diesen Tempel noch nicht gesehen, sondern die haben nur die Steine gesehen und den Staub, der verursacht wird, aber der Blick auf das, was da eines Tages stehen sollte, nämlich ein grandioser Tempel, der ist ihnen völlig abhanden gekommen. Dieser Blick auf die Zukunft, dieser heilige Ort, an dem Gott Menschen begegnen wollte. Und die Sicht auf das, wie gesagt, wozu die Steine da waren, war nicht mehr da. Und dieses Volk Gottes hat resigniert. Der Traum, für den sie lebten, der ist ihnen abhanden gekommen. Ganz einfach. Und Sacharjas Auftrag war jetzt, dem Volk Gottes diese Vorteile deutlich zu machen, die der Weiterbau des Tempels hat. Ihnen vor Augen zu malen und ihnen zu versichern, dass sich das Projekt am Ende wirklich lohnt. Egal wie schwierig es ist, egal wie viel Blasen an den Händen, egal wie viel Staub sie schlucken, es wird sich lohnen, wenn ihr dranbleibt. Und ich lese diesen Text jetzt nicht nochmal, wir haben den hier vor Augen. Und wenn man diesen Text anguckt, dann sieht man in Vers 21, da steht eben, so spricht der Herr Zebaoth, es werden noch Völker kommen und Bürger vieler Städte und die Bürger der einen Stadt werden zu der anderen gehen und sagen, lasst uns gehen, den Herrn anzuflehen und zu suchen den Herrn Zebaoth. Wir wollen mit euch gehen. Was man in diesem Vers entdeckt, ist Begeisterung. Da steckt Begeisterung drin. Da steckt drin, dass da Menschen sind, die so begeistert sind, dass sie anfangen, Mund-zu-Mund-Propaganda zu betreiben, dass sie als begeisterte Gottesfürchtige hingehen und eine Einladung an wildfremde Menschen aussprechen und sagen, hey, kommt doch mit, Guckt's euch an, macht euch ein Bild. Kommt mit, lasst uns gehen, wir laden euch ein. Und das war Begeisterung für Gott. Das war Begeisterung für das Projekt, Begeisterung für diesen Tempel, für dieses Reich. Und ich nehme das mal vorweg im übertragenen Sinn, für uns heute vielleicht Begeisterung für die Gemeinde, für ihren Auftrag, eben unerreichte Menschen zu erreichen. In Vers 22 lesen wir dann von mächtigen Völkern, von Nationen, die so mächtig sind und so stark, dass sie eigentlich niemand anders brauchen, diese Nationen. Sie sind autonom, sie sind stark, sie sind groß. Wen sollten sie fürchten? Und doch steht hier, dass sie zu Gott kommen und ihn suchen. Es werden viele Völker und mächtige Nationen kommen, den Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. Der Tempel, der Ort, wo Gott damals wohnte. Die Menschen spüren das Vakuum in ihrem Herzen, das sie einfach nicht füllen können. Und sie wünschen sich, diesen Gott kennenzulernen und Teil dieser Familie des Volkes Gottes zu werden. Das ist das, was ich hier lese. Und ich frage mich, fühlen wir das auch? Fühlen wir das auch als Kinder dieses Gottes, dieses großen Gottes? Wir haben sicherlich dieses Vakuum nicht, ich hoffe, weil wir diesen Gott kennen, aber spüren wir, dass die Menschen draußen dieses Vakuum haben und dass es gut wäre, ihnen zu helfen, dass sie dieses Vakuum füllen können. Das Dritte, was wir hier lesen in Vers 23, so spricht der Herr Zebaoth, ist ja interessant, das sagt Gott selbst dann, ne? Zu jener Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Völker einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Stellt euch das mal bildlich vor, ne? Diese Quasten, die an diesen jüdischen Gewändern hingen auch und dann diese Gewänder und ja, Männer aus allen Sprachen, von allen Völkern, allen Nationen packen einen jüdischen Mann, der Gott kennt, am Zipfel seines Rockes und sagen, ey, wir wollen mit, wir wollen diesen Gott kennenlernen. Also ich sag mal so, die waren damals so richtig vom Hocker gerissen, ne? So wie wir heute Morgen. Dieser Gott hat begeistert. Und das sind globale Auswirkungen, die hier beschrieben werden, die Gottes Gegenwart unter seinem Volk eben bewirkt. Wenn Gottes Gegenwart unter seinem Volk so mächtig ist, so spürbar ist, dann macht das was mit diesem Volk. Und das macht so viel, dass man denen, die diesen Gott kennen, abspürt, dass Gott mit ihnen ist. Und das begeistert andere. Das ist das, was dazu führt, dass andere sagen, wir würden gerne diesen Gott kennenlernen. Wow! Und ich glaube, wir als Gemeinde, ich weiß nicht, wie euch das geht, ob ihr euch das auch so wünscht, dass wir das auch erleben, dass Leute uns beim Rockzipfel packen und sagen, hey, ich komm mal mit. Ich will diesen Gott, der in deinem Leben am Wirken ist, wirklich kennenlernen. Und da sagte mir tatsächlich jemand, oder sogar 2 Leute, unabhängig voneinander, Mensch, wäre das schön, wenn doch so viele Leute, wie beim Sommerfest da waren, immer da wären. Ne? Ja, da sind wir uns alle einig. Ne? Da würden wir uns drüber freuen, wenn das passieren würde. Aber die Frage ist auch, und die dürfen wir uns ganz selbstkritisch stellen, leben wir selber tatsächlich ein Leben, das neugierig macht? Ist unser Leben mit Jesus ein Leben, das andere neugierig macht? Und das ist kein Vorwurf, sondern wir müssen uns immer wieder selber fragen. Ich muss mich selber fragen, bin ich ein Kontrast? Bin ich ein Kontrast zu dieser Welt? Oder wenn ich da draußen bin, nehmen die eigentlich keinen Unterschied wahr? Auf der Autobahn nehmen sie keinen Unterschied wahr und ich beiß mich manchmal ins Bein, dass ich das nicht im Griff habe. Aber nehmen Sie diesen Unterschied eigentlich wahr? Und hier geht's im Grunde um ein Leben mit Vision. Das ist das, was Zacharja vermitteln wollte. Ein Leben mit Vision, mit einer lebenswerten und mit einer erfüllenden Perspektive, die eben dahin führt und damals dahin führen sollte, dass alle mitmachen. Egal, ob sie nur den Staub wegkehren, egal, ob sie die Steine behauen, egal, ob sie den Leuten sagen, wohin welcher Stein muss. Aber der Wunsch war, dass alle anpacken, dass alle mitmachen, dass sie Gemeinschaft praktizieren und das nicht nur am Schabbat, sondern immer wieder. Und viele tröstende und sehr ermutigende Worte hat Zacharja dann eben auch anderweitig verkündigt in seinem Buch. Er hat Gottes Volk immer wieder versucht zu motivieren, dran zu bleiben, den Mut nicht sinken zu lassen, das Projekt, das Gott hatte, weiterzubauen. Denn sein Ziel war, dass die Menschen Gottes Herrlichkeit erleben. Das war das Ziel über allem. Will ich das? Ist das das, was ich wirklich will? Dass ich ein Leben lebe, das dafür sorgt, dass die Herrlichkeit Gottes erlebbar wird? Gott will das. Aber die Strategie hat sich verändert. Gottes Strategie hat sich verändert. Es geht nicht mehr um ein Haus. Es geht nicht mehr um einen Tempel. Der Herr Zebaoth, der in Vers 20 spricht, das ist ein Gott, der ist nicht zu vergleichen mit den Göttern von damals oder mit den Göttern von heute. Wenn man die Königspsalmen liest, Psalm 96 zum Beispiel und so weiter, da ist von Götzen die Rede. Und eigentlich steht da, es sind Nichtse. Alles, was die Welt zu bieten hat, an Göttern, an Ersatzreligionen, in Gottes Augen nichts und Nichtse. Und den wir kennen, dieser Gott, dieser Herr Zebaoth, der Herr der Herrscharen, ein Gott voller Power, mit einer unermesslichen Macht, der ist lebens- und oder ist wert, kennengelernt zu werden. Und wer ihm begegnet, wer diesem Gott begegnet, der reagiert würdevoll, der reagiert ehrfürchtig, der wird demütig, der wird dankbar. Und Gott ist uns begegnet. Gott hat sich auf den Weg gemacht zu uns. Er erwartet nicht mehr, dass wir in irgendeinen Tempel kommen, sondern er ist in Jesus Christus zu uns gekommen. In Jesus Christus ist Gott König geworden. In Jesus ist er uns begegnet, hat sich anfassbar gemacht. Und dieser König, dieser Jesus lebt laut der Bibel in dir und in mir, wenn wir Jesus kennen. Wow, was für eine Verantwortung. Dieser Herr der Herrscher, der seinem Volk eine neue Perspektive vermittelt, eine Vision. Er malt ihnen vor Augen, was passieren wird, wenn sie das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wenn sie nicht nur die Steine sehen, sondern das Endprodukt. Und das gilt auch für meine Zeiten der Entmutigung. Dass ich mich darauf besinnen muss, wofür ich berufen bin. Wozu Gott mich gebrauchen möchte. Nämlich ihn zu verherrlichen. Und dann sagt Gott, es werden kommen. Hallo Volk eigentlich, hallo Volk, macht euch bewusst, ihr müsst vom Ziel her denken, denn eines Tages werden kommen. Und das vergleiche ich manchmal auch mit unserer Situation hier, wenn wir solche Aussagen machen, wie es wäre doch schön, wenn so viele Leute immer hier wären wie beim Sommerfest. Ja, das wäre schön, aber wir müssen dann auch die Leidenschaft entwickeln, die Leute sonntags morgens auch einzuladen, hier zu sein und nicht nur zum Sommerfest. Und dieser Tempel, der einige Jahre später hergestellt war oder wiederhergestellt war, der hat ja jahrhundertelang auf diesen Gott aufmerksam gemacht. Jahrhundertelang haben Menschen dort Gott angebetet. Aber das Gebäude selber, obwohl monumental, obwohl total beeindruckend, war trotzdem nicht die Hauptsache. Das Gebäude ist nicht die Hauptsache. Und auch die Gemeinde in Forthausen als Gebäude, so schön wie das ist, dass wir schon 128 Jahre existieren, das Gebäude ist nicht die Hauptsache, sondern die Hauptsache ist, dass der, der hier wohnt in uns, verherrlicht und reflektiert wird. Das ist die Hauptsache. Und damals war was los. Kommt, lasst uns gehen, lasst uns gucken, was da abgeht. Das sagten die Menschen damals. Und für viele war es so, dass sie das Gebäude mehr beeindruckt hat als Gott selbst. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen, dass Gott beeindruckt. Und Jesus hat das später deutlich gemacht, dass wir die Aufgabe zu erfüllen haben, die dieser nicht mehr existierende Tempel damals erfüllt hat. Wir haben die Aufgabe, die Gegenwart Gottes in diese Welt zu bringen. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Dieser Gott und König Jesus Christus lebt in uns. Das ist das, was die Bibel lehrt. Und wir sind diejenigen, die ihn repräsentieren sollen. Und dieser Tempel ist ein Tempel aus lebendigen Steinen. Wir sind lebendig. Und die Bibel sagt das ja auch an anderer Stelle, dass wir hingehen sollen, ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer bringen und Gott verherrlichen. Und damals im Ate war der Tempel der Mittelpunkt allen kultischen Lebens und die Menschen kamen, die kamen alle zum Tempel und die hatten da die Chance, Gott kennenzulernen, die hatten da die Chance, Vergebung zu bekommen, aber das ist heute nicht mehr. Aber damals sollten sie erfahren, dass Gott gnädig und barmherzig ist, dass er geduldig ist, von großer Güte. Ein Gott, der keinen Gefallen daran hat, dass ein Sünder verloren geht und keinen Gefallen am Tod der Gottlosen. Aber das war alles, die Menschen mussten kommen zu diesem Tempel, um Gott zu begegnen. Heute nicht mehr. Was damals in den Mauern des Tempels zu erfahren war, das sollte sich später vor allem in dem einen einzigen Gott und König widerspiegeln, der anfassbar wurde, an den wir heute Morgen in der Mahlfeier gedacht haben. Dieser Jesus, der 3 Jahre gelebt, gedient, gepredigt hat und der deutlich gemacht hat, hey Leute, ich bin's. Ihr braucht keinen Tempel mehr. Es wird auch keinen mehr geben. Wir sind der Tempel. Wir sind diejenigen, die Gott verherrlichen sollen. Und so sollen die Menschen ihn erkennen. Und sie können ihn nur erkennen, wenn wir selber Leute sind, die begeistert sind von Jesus. Und das kann man toll predigen und einen moralischen draus machen, aber es geht letztendlich nur um die Frage, die wir uns selber beantworten müssen, bin ich begeistert? Und wenn ich nicht begeistert bin, wie kann ich es wieder werden? Wie kann ich wieder begeistert sein von Jesus, der sich hingegeben hat? Wie kann ich dahin kommen, dass ich mich wieder hingebe, dass ich wieder bereit bin, Opfer zu bringen und diesem Christus zu dienen, ihm und der Familie, die wir sind? Diese Jesus-Bewegung ist eine Bewegung auf die Menschen zu. Jesus hat es gesagt, geht hin. Geht hin und macht zu Jüngern. Nicht sagt den Leuten, kommt, geht hin. Geht hin und macht zu Jüngern. Ladet ein. Ladet ein zu Hauskreis, zu Verwaltzeit, zum Gottesdienst und geht selber mit Begeisterung. Dann werden die anderen sehen, okay, das muss was Cooles sein, ich gehe mal mit. Und wir müssen uns als Jesusbewegung auch tatsächlich bewegen wollen, wenn wir Gemeinde und Reich Gottes bauen wollen. Wenn wir uns nicht bewegen wollen, wenn wir lieber destruktiv statt konstruktiv, kritisierend statt aufbauend oder abwartend statt mitmachend sind, weil wir erwarten, dass andere den Job machen, die dafür bezahlt werden, dann wird das nichts werden. Wenn wir alle wollen, wenn wir begreifen, dass Gottes Mission und Gottes Vision in Jesus eine hingehende und auch eine hingebende, proaktive Liebesweise sind. Und wenn wir dann sagen, copy und paste, dann wird sich was bewegen. Es liegt an uns. Es liegt nicht an dem, der hier vorne steht und tolle Predigten hält oder auch nicht tolle Predigten hält. Es liegt an uns. So werden viele Völker und mächtige Nationen kommen, den Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. Natürlich dreht sich alles damals um Jerusalem, um den Tempel, um diese Nation Israel, das Vorthausen der Nationen, wenn man so will, was wir sind. Das hat heute den Auftrag hinzugehen und nicht zu sagen, kommt, zumal man uns sowieso schwieriger findet. Israel hat Gott in die Mitte der Welt gepackt, an den Kreuzungspunkt von Asien, Europa und Afrika. Aber wir sind aufgerufen zu gehen, Tempel des Heiligen Geistes zu sein, eine hingehende und eine hingebende Gemeinde und Gemeinschaft von Jüngern. Vers 23, und dann komme ich auch zum Schluss. So spricht der Herr Zebaoth: Zu jener Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Völker einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes packen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Spannender Vers, habe ich damals ein bisschen mehr ausgelegt als heute. Aber ich wünsche mir, dass dieses Bild vom Ergreifen des Zipfels, dass das in uns etwas bewirkt. Und dass wir, wenn wir so viel Begeisterung für Jesus ausstrahlen, wie er sich wünscht, dass wir tatsächlich für Jesus ausstrahlen, dass es tatsächlich dazu führt, dass wir in unserem Alltag und an unserem Sonntag zu Menschen werden, die man beim Rockzipfel packen will, weil die Leute begreifen, der hat was, die hat was. Und ich will wissen, was es ist. Was tun wir mit diesem Wort Gottes, das uns wieder mal herausfordert, aber auch ermutigen soll? Und ich habe ja eingeleitet mit meiner eigenen Krise. Was will ich? Ich will mich von dieser Wahrheit ermutigen lassen, mich nicht entmutigen zu lassen und am Ziel festzuhalten, Reich Gottes zu bauen. Wir sind in Forthausen ein kleiner Bestandteil dieses riesigen Reiches, aber lasst uns bauen, mit Leidenschaft, mit Hingabe, mit Liebe. Amen.